Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat Mai 2011 publizierte Rede des Politikwissenschaftlers und Politikers Professor Dr. Hans Meyer zum Thema Die Abwesenheit der Geschichte im gegenwärtigen Bewusstsein wurde am 14. Februar 1959 auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg über die junge Generation vor der Geschichte im Hotel Schindelpeter in Oberbüllertal gehalten. Auf der Tagung sprach neben Hans Meyer Dr. Manfred Hettich, der Leiter des Ost-West-Institutes Baden-Württemberg, Institut für politische Jugendbildung e.V., zum Thema geschichtliches Bewusstsein als Voraussetzung politischen Handelns. Das natürlich auch für die heutige junge Generation so wichtige Thema der Konferenz wurde im Tagungsprogramm unter anderem mit folgenden Überlegungen angekündigt. Es kann der jungen Generation und im Blick auf sie auch der Gesellschaft nicht gleichgültig sein, ob und wie sich Wege finden in das offene Gespräch mit der Geschichte. Denn nur wer zur Geschichte erwacht, erwacht zur Gegenwart. Zu Beginn des Sommersemesters 2011 mag diese historische Rede des jungen Hans Meyer, der in wenigen Wochen seinen 80. Geburtstag begeht und der Alumnus der Albert-Ludwigs-Universität ist, nicht allein Freiburger Studierenden Impulse für ihr Studium geben, sondern die junge Generation insgesamt zum Nachdenken anregen.
Meine Damen und Herren, wer sich heute anschickt, von der Abwesenheit der Geschichte im gegenwärtigen Bewusstsein zu sprechen, der scheint zunächst nur eine alte Klage zu wiederholen, die seit 20, 30 Jahren immer wieder ausgesprochen wird. Ja, genau genommen ist diese Klage so alt wie das geschichtliche Denken selbst. Seit jeher haben die, die sich von Berufswegen mit der Geschichte befassen mussten, also vor allem die Historiker, über die Abwesenheit der Geschichte in ihrer Gegenwart geklagt. Und ein mächtiger Antrieb der Geschichtsschreibung ist es immer wieder gewesen, große Taten, bedeutende Ereignisse aufzuzeichnen, sie der Vergessenheit durch Wort und Schrift zu entreißen. Die Erinnerung an die Vergangenheit, an frühere Zeiten und Gestalten wachzuhalten, ist immer als einer der vornehmsten Berufe des Historikers betrachtet worden. Solches Erinnern und gegenwärtig machen setzt aber schon voraus, dass der Mensch vergesslich ist und dass ihm die Erinnerung an seinen Ursprung, aus dem er kommt, die Erinnerung an den Weg, den er gegangen ist, leicht verloren geht, wenn er nicht immer und immer wieder an ihn erinnert wird. Das braucht nicht durch ausführlichen historischen Bericht oder gar durch kritische Forschung zu geschehen. Man kann sogar in solchen Formen der Historie schon eine späte und abgeleitete Erscheinung dessen sehen, wie Geschichte vergegenwärtigt wird. Eine dürre Aufzeichnung von Jahreszahlen oder auch ein Epos kann in gleicher Weise die Vergangenheit lebendig machen und sie zum Besitz der Gegenwart werden lassen. Und noch mehr als schriftliche Aufzeichnungen stiften ja Institutionen, Bräuche, Symbole einen lebendigen Zusammenhang zwischen dem Einst und dem Heute. So öffnet die amerikanische Flagge mit ihren die Einzelstaaten symbolisierenden Sternen und Streifen wie ein kleines Fenster den Blick auf die geschichtliche Vergangenheit der Vereinigten Staaten. Sie vergegenwärtigt nicht nur den Gründungsakt, den Ursprung des Gemeinwesens, sondern auch dessen weitere Geschichte, in deren Verlauf mit jedem Staat, der sich der Union anschloss, ein neuer Stern auf die Flagge kam. Ein einzigartiges Symbol, das die Geschichte sowohl als Gründungsbestand wie als Geschehen vergegenwärtigt. Und in noch größere geschichtliche Tiefen reichen Institutionen wie das englische Parlament oder die englische Monarchie hinab. Wenn noch heute alljährlich zur Erinnerung an die Pulververschwörung vom November 1605 bei der Parlamentseröffnung die Keller von Westminster nach Pulverfässern durchsucht werden. So ist das ein bei aller Merkwürdigkeit rührendes Zeugnis für die symbolische Anwesenheit der Vergangenheit, ebenso ergreifend wie der Krönungsritus der englischen Könige, der in seiner heutigen Form aus dem Mittelalter stammt. Von der zeitüberdauernden Wirkung religiöser Bräuche, Symbole, Liturgien braucht in diesem Zusammenhang kaum gesprochen zu werden. Mühelos scheinen derartige Formen einen Zeitraum von Jahrhunderten, ja von Jahrtausenden zu überdauern, den kein Historiker zur Synthese zu formen wagte. So finden sich überall im Leben des Einzelmenschen wie der Völker Ausfallstore in die Vergangenheit, Wege, auf denen der vom Gegenwärtigen festgehaltene Blick unmerklich zurückwandert in die Vergangenheit. Überall begegnen wir Dingen, Institutionen, Lebensweisen, die älter sind als wir und die uns, obwohl sie in längst vergangener Zeit gegründet sind, auf Schritt und Tritt ihre geheimnisvolle Lebendigkeit bezeugen. Aber überall sind diese Zeichen der Dauer zugleich eingegraben in ein flüchtiges und vergängliches Element. Sie widerstreiten in ihrer Unerschütterlichkeit der natürlichen Fliehkraft der Zeit. Sie ziehen ihr Pathos, ihre eigentümliche Würde gerade aus dem Umstand, dass sie der gewöhnlichen Bewegung des Verfallens, Zugrundegehens, Vergessenwerdens widerstreiten. Wäre es nicht so, sie hätten uns nichts zu sagen. Wir ständen ja nicht bewundernd vor den Zeugnissen geschichtlicher Dauer, wären sie in Wirklichkeit das übliche und nicht die staunenswerte Ausnahme, welche die allgemeine Regel des geschichtlichen Verfalls erst bestätigte. In Wirklichkeit ist aber die Abwesenheit von Geschichte der natürliche Zustand, geschichtliche Dauer und geschichtliches Bewusstsein dagegen die Ausnahme, und indem der geschichtlich lebende und seiner Herkunft bewusste Mensch gegen das Vergessen ankämpft, indem er seine Erinnerung wachhält und sein historisches Gedächtnis kultiviert, weiß er doch zugleich, dass dieses Vergessen als das Natürliche sich immer wieder gegen seine Absichten durchsetzen wird. So könnte auch der, dessen Aufgabe es ist, die Vergangenheit zu vergegenwärtigen, die Abwesenheit der Geschichte in seiner jeweiligen Gegenwart geradezu als eine Voraussetzung seiner eigenen Arbeit ansehen. Er hätte ja nichts zu tun, wenn alles schon bekannt wäre, was er sagte. Man würde ihm gar nicht zuhören, wären nicht die Menschen begierig, Neues zu erfahren, indem sie Altes erzählt bekommen, das ihnen schon entfallen war. Nicht von dieser gleichsam natürlichen Abwesenheit der Geschichte indes soll hier gesprochen werden. Denn sie kann ja jederzeit überwunden und aufgehoben werden durch einen Akt der Vergegenwärtigung, wie wir ihn eben zu schildern versuchen. Im Anschauen geschichtlicher Zeugnisse, im Ergriffenwerden von einer fernen und doch nahen geschichtlichen Persönlichkeit, im Gehaltensein von Institutionen, endlich im bewussten Nachforschen und Nachfragen, im Erschließen der Vergangenheit durch Quellenforschung und historische Kritik, kann der Einzelne den totliegenden Stoff der Geschichte erwecken und ihn so verlebendigen, dass er in eine unmittelbare Beziehung zu seiner gegenwärtigen Geschichte tritt. Er kann sein eigenes Selbst erweitern durch die Sympathie mit den Vergangenen. Er kann in die Kammern seines Gedächtnisses die Erfahrung vieler Generationen und großer Zeiträume aufnehmen. Und er kann sich selbst in einer neuen Weise sehen lernen, losgelöst von der Beschwernis seiner zufälligen Existenz und einem Rhythmus der Tradition anvertraut, der seinem Leben plötzlich einen Sinn und eine Stelle zu geben vermag. Dies alles kann er, vorausgesetzt, dass er bereit ist, sein Auge zu öffnen, seine Erinnerung zu schärfen und in seinen Lebensbereich die Erfahrungen der Vergangenheit hereinzulassen. Denn ohne dieses sich Eröffnen bleibt ihm die Vergangenheit stumm. Eben dies aber ist es, was der heutige Mensch immer weniger will und immer weniger kann. Und weil das so ist, Deshalb darf hier in einem besonderen Sinne von der Abwesenheit der Geschichte im gegenwärtigen Bewusstsein gesprochen werden. Abwesend ist die Geschichte, wenn wir sie als gereinigtes Gedächtnis des Vergangenen fassen, natürlich immer. Und es bedarf stets einer Anstrengung, die der natürlichen Trägheit zuwiderläuft, um sie ans Tageslicht zu heben, um sie auf eine Weise gegenwärtig zu machen, die einigermaßen den Zeugnissen entspricht und unseren kritischen Sinn befriedigt. Aber diese natürliche Abwesenheit wird zu einer totalen, wenn diese sich öffnen, nach der Vergangenheit hin als überflüssig, ja als beschwerlich und schädigend angesehen wird. Das war bisher in solcher Schärfe kaum der Fall wie heute, denn so leicht die Menschen Mitteilungen von Fremden, ja selbst ihre eigenen Erfahrungen vergaßen, immer hielt doch dem natürlichen Verfall der Erinnerung eine ebenso starke Neugier, die Waage, ein Aufflackern des historischen Interesses, das sich nicht nur auf die Zukunft, sondern auch auf die Vergangenheit erstreckte und bewirkte, dass die nächste Generation immer wieder entdeckte und erschloss, was die vorangehende verloren und vergessen hatte. Heute aber scheint nun das Vergessen, ja, das Vergessenwollen gegenüber den möglichen Wirkungen dieser historischen Neugier klar im Vorzug zu sein. Die Geschichte ist uninteressant geworden, weil das Interesse an ihr fehlt. So strahlt sie nicht mehr aus in die Gegenwart. Viele Zeitgenossen würden wohl den alten Satz Historia magis gravitae, die Geschichte ist die Lehrmeisterin des Lebens, noch nicht einmal mehr in der vorsichtigen Form unterschreiben, die ihn Jakob Burckhardt gegeben hat, wenn er sagte, die Geschichte macht nicht klug für den Einzelfall, aber weise fürs Ganze. Der Zeitgenosse wird das energisch bestreiten, er wird nicht glauben, dass sich aus der Geschichte überhaupt Lehren ziehen lassen. Wenn das aber nicht so ist, dass sich aus ihr Lehren ziehen lassen, wozu dient sie dann überhaupt? Man überlässt sie wohl dann am besten den Fachleuten, den Spezialisten, die in ihrer Weise längst auf die Lehren der Geschichte verzichtet haben. Oder man betrachtet sie als eine Rumpelkammer, in der eine Anzahl amüsanter, komischer oder verschrobener Geschichten zum allgemeinen Zeitvertreib aufgespeichert sind. Auf diese Weise wird die Geschichte Schritt für Schritt aus dem Bewusstsein verdrängt. Sie führt ein Aschenputteldasein am Rand des wirklichen Lebens. Dieses aber ist in seiner Härte und seinem Zwang zur Sachlichkeit dem fließenden Gang der Erinnerung ohnehin feind. Der Grund für dieses kümmerliche Dasein, das die Geschichte in unser Bewusstsein führt, ist leicht einzusehen. Wenn schon unter normalen Umständen die Vergegenwärtigung der Geschichte sich gegen den Widerstand des Vergessens und des Verfallens durchsetzen muss, wie soll diese Überwindung gelingen, wenn das, was in der Vergangenheit liegt, gar nicht mehr als ein mögliches Gut, sondern als etwas höchst Gleichgültiges betrachtet wird? Also nicht als ein Schatz, der eine Ausgräberarbeit lohnt, sondern als eine Last, die man möglichst bald abschütteln und loswerden möchte. So kommt es zu der allbekannten Geschichtsmüdigkeit, zu der Auswanderung, der Flucht vor der Geschichte, für die Sie alle aus Ihrem Erfahrungskreis Beispiele beibringen können. Sie äußert sich vorab in einem rapiden Schwund der historischen Bildung. Dutzende von geschichtlichen Bildern, Begriffen und Wendungen, die noch vor 50 Jahren zum festen Besitz der Bildungstradition gehörten und in Gesprächen und Reden unwillkürlich auftauchten, führen heute nur noch ein museales Dasein in einem Zitatenlexikon. Die Beispiele sind Legion. Der Politiker, der heute seinen Entschluss zu unnachgiebigem Widerstand mit den Worten ausdrücken wollte, wir werden uns niemals unter dieses calvinische Joch beugen oder mit Bismarck nach Canossa gehen wir nicht, würde er in einem modernen Parlament wohl noch verstanden werden. Schon einfachste Dinge sind ja heute erläuterungsbedürftig, fast nichts ist mehr vorauszusetzen. Zwar hat noch Paul-Henri Spaak vor Jahren, als er aus Protest gegen den Europäischen Ministerrat vom Präsidentenamt der Europäischen Versammlung zurücktrat, sich von seinen Kollegen mit dem Dantonschen Zuruf Kühnheit, Kühnheit, Kühnheit verabschiedet, Und in Churchills Reden gibt es große und bewegende Beispiele für den Appell an die Geschichte. Aber auf einer geringeren Höhe gleiten diese Dinge leicht ins Theatralische, ins Pompöse und Rhetorische ab und verletzen damit ein Gebot der Nüchternheit, das heute im Umgang mit historischen Anekdoten, mit historischem Bildungsgut unwillkürlich geboten scheint. In Gesellschaft aber und auch unter sehr klugen Leuten kann man die Erfahrung machen, dass das Einstreuen solcher Anekdoten leicht befremdlich wirkt und den Redner in den Ruf eines Menschen bringt, der abseitigen Dingen nachgeht. Man hört sich das wohl eine Zeit lang geduldig oder mit leiser Ungeduld an, bis dann einer gleichsam entschuldigend fragt, ach, Sie sind sicher Historiker. Und in dieser Frage liegt der ganze Unterschied zu früher. Früher war das Historische nämlich etwas, das die verschiedensten Menschengruppen, Berufe miteinander verband. Heute isoliert es. Es ist eine spezialistische Beschäftigung geworden, die im Stillen vor sich geht und die im öffentlichen Kurs nicht mehr allzu hoch steht. Aus der verhätschelten Historia Magistra Vitae ist ein Aschenputtel geworden, das in schäbigem Bettlergewand am Herd eines historischen Seminars oder in der Schreibstube des Gelehrten sitzt und nur gelegentlich auf dem Umweg über illustrierten Berichte und historische Reportagen gewürdigt wird, eine kurzlebige und fragwürdige Liaison mit dem Zeitgeist einzugehen. Aber Spott wäre wohl allzu billig. Und um über allgemeine Klagen und längst bekannte Feststellungen hinauszukommen, müssen wir nun wohl das, was wir die Abwesenheit der Geschichte im allgemeinen Bewusstsein nannten, zunächst etwas mehr von der Nähe betrachten. Dabei wird es weniger auf exakte Aussagen ankommen, die hier auf einem Gebiet, wo alles im Fluss ist und Forschungen kaum möglich sein, sind, auch nicht zu machen sind. Wichtiger ist es, den allgemeinen Gang der Entwicklung zu erfassen und seine ungefähre Richtung festzuhalten. Wir wollen hierbei drei Bereiche gesondert betrachten, in denen Geschichte ständig bewusst gemacht und aus lebendiger Erfahrung in Lehre und Tradition übersetzt wird: die Schule, das politische oder öffentliche Leben im weitesten Sinn und die Wissenschaft. Obwohl diese drei Bereiche nicht streng voneinander zu scheiden sind und mannigfache Querverbindungen zwischen ihnen bestehen, ergeben sich dabei doch drei verschiedene Ansichten des Problems. Wie also sieht die Abwesenheit der Geschichte aus bei der Jugend, bei der politisch führenden Schicht und bei der Wissenschaft, vornehmlich bei den Historikern selbst? Es sei erlaubt, in Kürze, wenn nicht eine Antwort, so wenigstens einen Aufriss der Problemstellung zu geben. Zunächst also die Schule. Hier gibt es wieder zwei Ansichten von der Sache, je nachdem, ob man von den Lehrern oder von den Schülern ausgeht. Ich möchte hier versuchen, mich auf die Schüler zu beschränken, weil ja in diesem Zusammenhang vor allem von der Jugend und ihrem Verhältnis zur Geschichte die Rede sein soll. Wie sieht für Sie die Jugend die Geschichte aus? Ich überspringe absichtlich die frühen Berührungen mit geschichtlichem Stoff, die noch von der Heimatkunde ausgehen, und wende mich gleich jenem Vorgang zu, der in den obersten Klassen der Volksschule bzw. auf der Mittelstufe der höheren Schule einsetzt. Dem bewussten Erleben oder doch dem Versuch einer erlebnishaften Vergegenwärtigung der Geschichte, die dort zunächst noch erfahren wird, und vor allem erfahren wird, als Vorgeschichte meiner eigenen Gegenwart. Hier tritt nun gleich eine fundamentale Schwierigkeit auf, die uns auch in anderem Zusammenhang noch beschäftigen wird. Die Gegenwart, in der der junge Mensch lebt, ist für das Ausschweifen, für den Ausflug in die Vergangenheit ein denkbar schlechter und heikler Ausgangspunkt. Sie widersetzt sich in ihrer gläsernen Abgeschlossenheit und Inselhaftigkeit, in ihrem unerbittlichen Anspruch auf Autonomie und Unabhängigkeit von anderen Zeitaltern, entschieden einer Geschichtsbetrachtung, der es darauf ankommt, die Spuren der Vergangenheit im Heute loszulegen. Schon im Äußerlichsten kommt der Blick schwer los von der Gegenwart. Die Arbeits- und Vergnügungsviertel einer modernen Stadt sind geschichtslos. Sie können zu einer jeden beliebigen Zeit an jedem beliebigen Ort im selben Stil errichtet werden. Ein Bankgebäude oder eine Bar kann in Tokio oder in Rangun genauso aussehen wie in München, Paris oder Mailand. Und dieser Minimalstil einer geschichtsfreien Zweckmäßigkeit, der immer entschiedener das Gesicht unserer Städte prägt, steht mit dem eigentlich Geschichtlichen in einem unverkennbaren Widerspruch. Es kann dem jungen Menschen nicht entgehen, dass Kirchen oder alte Häuser, die sich in der gleichen Stadt befinden, in eine eigentümliche Spannung zu dieser modernen Arbeits- und Verkehrswelt geraten, dass ihre Existenz in gleichem Maße unverständlich und museal zu werden droht, indem die Mobilität, die Austauschbarkeit und Uniformität der anderen Welt zunimmt. Ein modernes Bank- oder Bürohaus weist nur auf den ihm eigenen Funktionszusammenhang. Um es zu verstehen, bedarf ich zwar volkswirtschaftlicher und verwaltungstechnischer Kenntnisse, aber das Ganze erschließt sich mir auch ohne, dass ich in seine geschichtliche Dimension mich vertiefe. Dagegen ist das völlig unmöglich, wenn ich eine Kirche betrete. Was hier getan und gefeiert wird, bleibt unverständlich ohne den Bezug auf seine ursprüngliche Einsetzung und Stiftung. Es sei denn, ich halte mich im Bereich eines mythischen und darum verfälschenden Verständnisses. Setzen wir nun den Fall, ein junger Mensch gehöre beiden Welten an, der modernen Arbeitswelt, der heute ja auch die Schule zuzurechnen ist, und jener älteren, geschichtlichen Welt, für die hier nur als Beispiel die Kirche stehen mag, dann ergibt sich für ihn die schwierige Frage, wie denn beides zu vereinigen sei, das geschichtslose Heute und die scheinbar nicht mehr heutige, nicht mehr moderne Geschichte. Denn zwischen beiden scheint ja keine Brücke mehr zu führen. Es ist, als verlange das Leben in der Gegenwart den Verzicht auf die Geschichte und als schließe geschichtliches Interesse, geschichtliche Haltung den Willen ein, sich aus der Gegenwart zurückzuziehen. Was ich mit dieser gewiss in solcher Verkürzung anfechtbaren Gegenüberstellung sagen will, ist dies: Ein mächtiger Reiz der Geschichte, die Frage nämlich, wie ist diese Welt geworden, wie bin ich selber das geworden, was ich bin, droht heute zu schwinden, weil auf solche Weise Geschichte gar nicht mehr erreicht werden kann. Für viele geschichtlichen Ereignisse, für viele geschichtlichen Erscheinungen fehlen einfach die Anknüpfungspunkte im Erfahrungsbestand des jungen Menschen. Das gilt ebenso für religiöse wie für politische und soziale Tatbestände. Mit Absicht habe ich eben die Kirche genannt. Jeder, der schon einmal Geschichte unterrichtet hat, kennt die Schwierigkeit in jüngeren Menschen, eine Anschauung von der frühchristlichen oder mittelalterlichen Kirchengeschichte zu erwecken und etwa die Bedeutung der Orden im Mittelalter oder die Wichtigkeit, die man damals dogmatischen Auseinandersetzungen beimaß, klar zu machen. Ich habe einmal in einer kleinen, überwiegend protestantischen Industriestadt, an deren Gymnasium ich einige Zeit Geschichte zu unterrichten hatte, darauf hingewiesen, dass es in dieser Stadt unmittelbar vor der Reformation eine große Anzahl Klöster, ich glaube 15, gegeben habe. Die Antwort waren ungläubige Gesichter, allgemeines Kopfschütteln, schließlich Gelächter, und die Meinung war, wie merkwürdig diese Einfalt, sich in ein Kloster einzusperren, was für eine seltsame Zeit, was für eigenartige Menschen müssen das doch gewesen sein. Ein ganzes Zeitalter rückt auf diese Weise mit dem Stempel der Unbrauchbarkeit versehen in die Rumpelkammer des Absurden. Aber mein Erstaunen ist noch mehr gewachsen, als ich bei der Behandlung der Reformation, diesmal auf der Oberstufe, der gleiche Vorgang wiederholte. Auch hier ein völliges Unverständnis für die religiösen Triebkräfte der Bewegung, eine wahrhaft gähnende Uninteressiertheit an den eigentlichen Lehrstreitigkeiten, stattdessen eine auffällige Bereitschaft, den Vorgang sozial und politisch zu erklären, zu deuten, zu demaskieren, wie der Hausmannspsychologie des kleinen Mannes, alles im Grunde nur ideologischer Schwindel, diese Reformation. Ich sage nichts Neues, wenn ich hinzufüge, dass man in katholischen Gegenden ähnliche Erfahrungen machen kann. Ähnlich enge, aus gegenwärtiger Erfahrung genährte Deutungsschemata stellen sich bei der politischen Geschichte ein. Es ist heute kaum möglich, die Staatsmänner des Absolutismus objektiv aus ihrer Zeit heraus zu verstehen und zu würdigen, ohne dass man gleich auf die erstaunte Frage stößt, warum man dann eigentlich Hitler verurteile. Und das Korn Wahrheit, das gewiss in solchen Fragen steckt, blendet dann leicht die Augen und täuscht hinweg über den historisch höchst belangreichen Unterschied zwischen der damaligen und der heutigen Staatsstruktur, der damaligen und der heutigen Kriegsführung, der damaligen und der heutigen Bewertung des Krieges als Mittel der Politik. Andererseits haben freilich gerade junge Menschen oft ein feines Gefühl dafür, wie viele unserer heute noch immer gebräuchlichen historischen Begriffe nicht mehr greifen. Eben weil sie fühlen, dass vielen unter den Eltern der Rückgriff in die Vergangenheit nur noch mit Hilfe einer verfälschenden und Kontinuität vortäuschenden Begriffssprache gelingt, wenden sie sich ab von einem Bildungsgegenstand, der ihnen nicht nur als Sache, sondern auch als Methode fragwürdig erscheint. Eine zweite Schwierigkeit, die mit der ersten eng zusammenhängt, verstellt dem jungen Menschen heute den Weg in die Geschichte. Die Geschichte lässt sich nicht deuten, erklären, in die Hand bekommen, wie man andere Gegenstände in die Hand bekommt, in der Art berechnenden, schlussfolgernden Denkens. Historische Ereignisse lassen sich nicht wie eine Resultante geometrisch aus einem Kräfteparallelogramm ablesen. Auf der einen Seite die Ursachen, auf der anderen Seite die Wirkungen. Sie tragen vielmehr, wie man seit der historischen Bewegung weiß, ihren Schwerpunkt in sich, nicht außer sich. Obwohl die Mehrzahl unserer historischen Schulbücher immer noch pragmatisch verfährt und nach den Ursachen der Reformation, nach den Ursachen der Französischen Revolution fragt, ist doch dieses Verfahren ein der Geschichte im Grunde völlig unangemessenes. Denn niemals lässt sich das historische Ereignis, das ich fassen will, ganz auflösen in dem Netz kausaler Betrachtung, das ich darüber werfe. Gerade das Eigentümliche und Besondere an der Geschichte entgeht mir, wenn ich alles auf Ursachen, Einflüsse, Wirkungen des Milieus und der Psyche zurückführe, gerade die schwebende, biegsame, verletzliche Struktur geschichtlicher Ereignisse entzieht sich meinem Blick, wenn ich feststellend, fixierend verfahre, wenn ich also den historischen Verlauf in Wirkungsquanten und Effekte auflöse. Wohl gibt es auch in der Geschichte die Frage nach Wirkung und Ursache, aber sie geht in einer anderen Richtung als in der Naturwissenschaft. Sie greift erschließend nach rückwärts, nicht schlussfolgernd nach vorwärts, und sie muss von vornherein auf eine lückenlose Bestimmung aller geschichtlichen Faktoren verzichten. Was sich daraus ergibt, ist zunächst ein Mangel, fehlende Griffigkeit, fehlende Handlichkeit und Hantierbarkeit der Geschichte, Unmöglichkeit, eine große Zahl von Erscheinungen auf einen abkürzenden Nenner zu bringen. Während mir die Fallgesetze eine große, ja praktisch unbeschränkte Anzahl von Vorgängen der verschiedensten Art in ihrer gemeinsamen Gesetzlichkeit verständlich machen, das Fallen eines Blattes oder eines Dachziegels ebenso wie das Fahren eines Autos auf einer schiefen Ebene oder die Bewegung eines Flugzeugs, stehe ich als Historiker ohne eine derartige deutende Formel vor einem Chaos individueller Erscheinungen. Hier ist langsames Einarbeiten, sorgfältiges Beobachten nötig, eine Fähigkeit zur inneren Vergegenwärtigung, zum schöpferischen Nachinszenieren geschichtlicher Vorgänge. Der rasche Griff aber, die etikettierende Kennzeichnung, das schematische Einordnen versagt. Nun ist aber die Umwelt des jungen Menschen so beschaffen, dass es in ihr gerade auf den raschen Griff ankommt. Das intelligentes Zurechtfinden, berechnendes Verfügen unentbehrlich und lebensnotwendig sind. Von den frühesten Spielen an, die ja immer mehr zum Spiel mit technischen Gegenständen werden, über das Hineinwachsen in den modernen Verkehr, das schon auf dem Weg zur Schule beginnt, bis endlich hin zur Schule selbst mit ihren Geboten und Verboten und Verhaltungsregeln, prägt sich dem jungen Menschen ein planhaftes Verhältnis zu den Dingen ein, eine Erwartung, dass es klappt, funktioniert, spurt, wenn man sich so und so verhält, wenn man hinter dem Dreh, dem Pfiff, das Funktionsgesetz kommt. So bildet sich ein sachhaftes Verhalten und eine um Gut und Böse unbesorgte Sachmoral heraus. Das Leben lässt sich, wenn man pfiffig ist, schon schaukeln. Es kommt nur darauf an, sich richtig zu verhalten, im richtigen Augenblick wie ein Autofahrer vorzupreschen oder auch auszuweichen, im richtigen Augenblick da zu sein oder nicht dabei gewesen zu sein. Und nun macht dieser junge Mensch eine seltsame Erfahrung. Er stößt auf die Geschichte mit ihrem ganz anderen Bewegungsrhythmus. Warum, so muss er sich fragen, geht es in der Geschichte so ganz und gar nicht planhaft zu? Warum klappt und funktioniert es nicht, wie man sich wünschen möchte? Warum ist die Geschichte nicht ein Zeugnis für die Pfiffigkeit, sondern für die Pathologie des Menschen? Er wird sich kopfschüttelnd und verdrossen von diesem seltsamen Schauspiel abwenden, in dem, wie es scheint, Verkehrsregeln und vernünftige Verhaltensweisen ganz unbekannt sind. Sie kann ihm für den Lebenskampf nichts geben, sie entmutigt ihn nur in seinem Bestreben, sich in dieser komplizierten Welt zurechtzufinden. Aus ihr ist keine Lebenshilfe, kein Halt zu gewinnen. So wendet er sich entweder ganz von ihr ab oder er biegt sie nach seinen Lebenswünschen zurecht. Doch bleibt bei einer solchen pragmatischen Umdeutung nur ein Teil der Geschichte, vielleicht die neueste Zeit, vielleicht einiges aus der antiken Geschichte lebendig. Die Geschichte als Ganzes jedoch bleibt abwesend. Aber nehmen wir einmal an, unser Freund hätte sich durch diese beiden Haupthindernisse, die isolierende Kraft der Gegenwart und das Vorherrschen eines technischen Weltverständnisses, nicht abschrecken lassen. Er sei durch die mannigfachen Fenster und Öffnungen, die auch unsere Zeit der Fernsehnsucht des historischen Sinns noch offen hält, zurückgeschritten, zurück in die wirkliche Geschichte. Wäre es nicht möglich, dass er auch dann noch nicht geschichtlich sich verhielte, sondern vielleicht bei einem antiquarischen Sammeln des Vergangenen oder bei einem poetisierenden Spiel mit historischen Gegenständen stehen bliebe? In der Tat ist die Gefahr nur allzu groß, dass gerade fantasiebegabte und einbildungsfähige Naturen auf dieser Stufe stehen bleiben und besonders die höhere Schule mit ihrem Stoffangebot verführt leicht zu einer unverbindlichen Bildungsschwelgerei. In diesem Fall bleibt die Geschichte aber ungeformtes Material. Sie wird nur vom ästhetischen Sinn erfasst, nicht aber vom ganzen Menschen aufgenommen und bewältigt. Vom ganzen Menschen, der ja nicht nur ein Betrachter ist, sondern auch wägt und wertet, handelt, sich entscheidet. Sie bleibt in ihrer Gesamtheit also ebenfalls abwesend. Denn ein Bilderbuch ist die Geschichte nicht. Und mit romantischen Gefühlen kann sie zwar vergoldet, aber nicht in ihrer Eigentümlichkeit erkannt werden. Belesenheit, Daten, Wissen können die Abwesenheit des geschichtlichen Sinnes genauso verstellen wie die gute Religionsnote, den Mangel an Religiosität. Ja, das allzu geschickte Hantieren mit historischem Material weckt schon den Verdacht, hier werde die Schwere und Körperlichkeit der Geschichte mit luftigem Konstruktionstalent umgangen. Wenden wir uns nach diesen kurzen Bemerkungen nun der Welt der Erwachsenen zu, so sehen wir, dass die Abwesenheit der Geschichte hier ganz ähnlich strukturiert und begründet ist wie bei der jungen Generation. Auch hier stellt sich die Frage nach der Einheit, die unser Zeitalter mit früheren Zeiten verbindet. Auch hier erweisen sich die Verhaltenszwänge des täglichen Lebens, die planhafte Geschlossenheit der technischen Umwelt als schwerwiegende Hindernisse für die schweifende Freiheit des historischen Sinns. Auch hier wird Geschichte immer mehr in einer unzulässigen Weise romanhaft klischiert und auf den ästhetischen Markt gebracht, wenn sie nicht gleich sogar in der Unterhaltungsindustrie verbraucht wird. Ich will im Folgenden nur auf einige dieser Dinge eingehen, wobei ich im Besonderen das Politische nur streifen möchte. Es wird uns ja in seinem Zusammenhang mit der Geschichte in dem morgigen Referat genauer erläutert werden. Da ist zunächst wieder die Schwierigkeit, aus unserem Zeitalter überhaupt herauszukommen. Oder besser, im schwankenden Grund der letzten 40, 50 oder 70 Jahre eine Stelle zu finden, von wo der Weg ohne große Senken, Bodenwellen, Einstürze zurückführt in die Vergangenheit. Wir Deutsche sind dabei in einer besonders kritischen Lage. Für einen Engländer mag die Schwierigkeit geringer sein, obwohl auch dort der Zweite Weltkrieg allmählich als die große geologische Verwerfung sichtbar wird, die die älteren historischen Schichten von den Jüngeren trennt. Auch in Frankreich halten sich bestimmte Züge der politischen Struktur durch alle Revolutionen durch. Die nationale Einheit ist in diesen Ländern seit 400 Jahren kein Problem gewesen. Bei uns aber ist das ganz anders. Wer aus der heutigen politischen Verfassung zurücktritt und zurückwandert in die jüngste Geschichte, der stürzt zunächst in den erschreckenden Abgrund der 12 Jahre, in einen tiefen Schacht, der nicht wie ein Abschnitt der nationalen Tradition wirkt, sondern wie ein Einbruch in sie. Er betritt sodann das schwankende Gelände der Weimarer Republik, das immerhin durch einige Notstege, die liberale, katholische und sozialistische Tradition mit der Vorkriegsgeschichte verbunden ist. Dann wieder ein Absturz, der Erste Weltkrieg, und weiter zurück die gleichfalls nicht regelmäßige, aber doch einigermaßen zusammenhängende Geschichte des Zweiten Kaiserreiches. Aber auch sie scheint aufs Ganze gesehen nur ein Zwischenspiel in der deutschen Geschichte der neueren Zeit zu sein. Ein langsamer und schwieriger, nie zum Abschluss gekommener Prozess, in dessen Verlauf der Volkskörper vergeblich seine politische Form gesucht hat. Ihre Stellung im Gesamt der deutschen Geschichte ist durchaus fraglich, ihr politisches Erbe mit gutem Grund umstritten. Und so könnte man weitergehen. Wo also, wenn er nicht in die romantische Ferne des längst entschwundenen Kaiserreiches zurückgehen will, soll der Zeitgenosse sein politisch-historisches Standquartier aufschlagen? Wo soll er sich einwurzeln in dieser so zerrissenen, von Abstürzen und Einbrüchen gezeichneten Tradition? Von woher soll er urteilen? Aus der Paulskirche, aus dem Reichstag des Bismarckreiches oder der Weimarer Republik, aus dem geschichtlichen Niemandsland der 12 Jahre, wie heute noch sehr viele tun? Oder aus der Perspektive einer die eigene Begrenzung wohlweislich erkennenden und einrechnenden westdeutschen Halbstaatlichkeit? Es ist begreiflich, dass unter solchen Umständen die Lust an der Geschichte schwindet. Denn selten dient die Geschichte dazu, uns selbst den Spiegel vorzuhalten, uns in unserer Selbstsicherheit zu erschüttern und auf kommende Katastrophen vorzubereiten. Ihr häufigster Gebrauch und ein durchaus legitimer Gebrauch besteht vielmehr darin, den Zeitgenossen in einer geschichtlichen Tradition zu behausen, die ihn als Bürger und Erben einer Vergangenheit, als verantwortlichen Mitträger und Mitschöpfer der Zukunft ausweist. Noch der Bürger des Zweiten Kaiserreiches konnte Rankes Weltgeschichte in der behaglichen Zuversicht lesen, dass da eine breite Straße aus der Vergangenheit in seine Gegenwart führe. Er konnte vor den revolutionären Erschütterungen sein Auge verschließen, in dem Vertrauen, dass das sanfte Gesetz geschichtlicher Kontinuität stärker sei als alle Gewalt. In diesem Gefühl eines ungestörten Zusammenhangs mit seinen Altvorderen vertiefte er sich liebevoll in die Zeugnisse der Vergangenheit, sammelte ihre Kunstschätze, edierte ihre Schriften, schuf Denkmäler aus ihren unbekanntesten und unscheinbarsten Hinterlassenschaften. Bedenken wir, dass die großen Unternehmungen, die aus dieser Liebe zur Vergangenheit hervorgegangen sind, die Monumenta Germania Historica oder das Grimmsche Wörterbuch, ja ursprünglich nicht nur gelehrten Zwecken dienen sollten, sondern als Hausbücher für Schule und Heim angelegt wurden und anfangs auch wirklich als solche dienten, so sehen wir, wie ein lebendiges Band hier zwischen Wissenschaft und Leben, Historie und Politik vermittelte. Davon ist nun heute nur sehr wenig übrig geblieben. Die Ausstrahlung der historischen Wissenschaft in die Gesellschaft und die allgemeine Bildung hinein ist sehr gering geworden. Das liegt nicht nur an der zunehmenden Spezialisierung und Verbreiterung der historischen Arbeit, die es einfach ausschließt, dass ein Liebhaber der Geschichte sich wissenschaftliche Werke in größerer Zahl kaufen kann. Es liegt auch und nicht zu einem geringen Teil daran, dass die Geschichtsmüdigkeit auch auf die politisch führenden Schichten übergegriffen hat, ja hier sogar besonders stark zu sein scheint. Das ist nicht so unbegreiflich, wie es uns im ersten Augenblick vorkommt. Gerade wer im politischen Leben stand, empfand ja sehr deutlich die Lüge, die in dem Entwicklungs- und Kontinuitätsvertrauen der alten historischen Schule lag. Er sah die Geschichte nicht als einen ruhigen Strom an glänzenden Ufern vorbeigleiten, sondern er fühlte ihr Schieben, ihr Zerren, ihre reißende Gewalt, die ihn in ihre Strudel zu ziehen und an den Klippen zu zerschellen drohte. Er hatte nicht mehr die Ruhe, zurückzublicken, sondern wurde völlig in Anspruch genommen von der Anstrengung, Kurs zu halten und sein Schifflein durch die vielen möglichen Gefahren hindurchzusteuern. Aber die Dinge liegen noch komplizierter. Die alten, politisch führenden Schichten waren zugleich immer die sorgsamsten Verwalter des historischen Bewusstseins. Sie hatten aus ihrer gegenwärtigen politischen Aufgabe heraus ein lebendiges Interesse an der Reinigung und Klärung des nationalen Gedächtnisses. In der Demokratie aber gibt es keinen politisch führenden, keinen privilegierten Stand mehr und die alten staatstragenden Schichten sind zunächst politisch, dann sozial entmachtet worden. Das aber bedeutet, dass bei ihnen ein mächtiger Antrieb zur Beschäftigung mit der Geschichte erlahmte. Auch hier also eine allmähliche Abkehr von der Geschichte, während die neu aufsteigenden Schichten noch kein oder doch nur ein notwendig parteiisches Geschichtsbewusstsein hatten. Wie anders, wie fragmentarisch sah etwa das Geschichtsbild eines sozialdemokratischen oder auch katholischen Politikers der Weimarer Zeit aus, verglichen mit dem eines von Jugend an in politischen Geschäften aufgewachsenen Staatsmanns der vorangegangenen Zeit. Wir sind mit diesen Überlegungen schon hinübergeglitten in den dritten Kreis unserer Betrachtung, der sich speziell mit den Fragen der Wissenschaft und wiederum vor allem der Geschichtswissenschaft beschäftigen soll. Es könnte nun wie eine unzulässige Überspannung unserer These erscheinen, wollten wir behaupten, dass auch hier, also in der Geschichtswissenschaft, von einer Abwesenheit der Geschichte zu sprechen sei. Und doch würden wir mit dieser These vielleicht gerade bei den Historikern Beifall finden. Denn tatsächlich herrscht unter ihnen weitgehende Einstimmung darüber, dass große Abschnitte der Geschichte mit unseren traditionellen Begriffen heute nicht mehr vergegenwärtigt werden können. Vor allem der Gesamtzusammenhang der Geschichte ist zu einem Problem geworden, dessen Dringlichkeit zwar von Tag zu Tag deutlicher wird, von dessen Lösung aber wir noch so weit entfernt sind, dass noch nicht einmal die methodischen Umrisse einer solchen geschichtlichen Synthese vorliegen. Als Ganzes, so können wir sagen, ist die Geschichte auch der Historie abhanden gekommen. Und dass sie das fühlt und sich darüber Rechenschaft gibt, unterscheidet sie fühlbar von dem selbstzufriedenen Spezialistentum, das noch im Zeitalter des Positivismus unter Historikern üblich war. Aber das heißt noch nicht, dass sie einen Ausweg aus dieser Lage wüsste, außer den groß angelegten, aber improvisierten Entwürfen eines Spengler oder Toynbee, die beide die charakteristische Ungeduld des Dilettanten verraten, ist zu einer neuen Synthesenbildung bisher nichts vorgelegt worden, als die auf gänzlich anderer Ebene liegenden Anstrengungen der Geschichtsphilosophie und Geschichtstheologie. Wenn der junge Mensch die Erfahrung macht, dass aus dem Heute schwer ein Weg in die Vergangenheit führt, wenn derjenige, der ins öffentliche, ins politische Leben eintritt, die eigentümliche Schwierigkeit der Urteilsbildung spürt und vergeblich nach einem festen Grund sucht, von dem aus die Geschichte wie auch die Gegenwart ergriffen werden kann, so stellt sich das gleiche Problem für den Historiker, wenn er nach Begriffen sucht, um den geschichtlichen Wandel der letzten Jahrzehnte anschaulich zu machen. Und wie der die Gegenwart erlebende Mensch plötzlich fortgerissen wird von der Geschichte, wie sich für ihn die ruhige Kontinuität und Stetigkeit auflöst in der reißenden Schnelligkeit des Weltlaufs, so entdeckt auch der Historiker, dass Begriffe wie Kontinuität, Entwicklung, organische Bildung in ihrer bisherigen Form nicht mehr verwendbar sind und die Wirklichkeit verstellen, statt sie zu vergegenwärtigen. Der englische Historiker Berklau hat das vor kurzem in einem auf Deutsch erschienenen Buch Geschichte in einer sich wandelnden Welt aus persönlicher Erfahrung anschaulich geschildert. Er sagt, als der Historiker 1945 nach einer langen Dienstzeit zurückkehrte, fand er sich früher oder später Fragen und Zweifeln gegenübergestellt. Vielleicht hatte er keinen größeren Wunsch, als in sein gewohntes Geleise zurückzukehren, das wieder aufzunehmen, was er unfreiwillig niedergelegt hatte. Aber wo waren die alten Geleise und wie passte er hinein? Tatsächlich waren sie nicht völlig vernichtet, aber sie wurden von tiefen Furchen und Kanälen durchschnitten, ihre Linie war verloren, ihre Richtung wich ab. Wenn er zu der Generation zwischen den Kriegen gehörte, die in dem enthusiastischen Glauben an die Historia Magistra Vitae aufgewachsen war, der uns von den Tagen Lord Actons bis in die 1930er Jahre hinein wachhielt, wurde sein Geist wahrscheinlich geformt von den vielen stillschweigenden Annahmen über die Geschichte, die der Kult des Historismus tief in ihn gepflanzt hatte. Er war mit dem zufrieden, was er vorfand, und nahm es auf treuem Glauben hin. Es schien kein zwingender Grund für eine Überprüfung unserer historischen Grundannahmen vorhanden zu sein. Es schien uns noch möglich, unsere Erfahrungen in das geschichtliche Schema einzuordnen, das wir ererbt hatten. Nach 1945 war das, wenigstens für eine wachsende Zahl von Historikern, nicht länger möglich. Wie sah nun dieses historische Schema aus und worin ist es fragwürdig geworden? Es sind zunächst einmal politische Veränderungen, die es in Mitleidenschaft gezogen und schließlich aufgelöst haben. So konnte Berglau in dem erwähnten Buch feststellen, dass der Sieg der Russen bei Stalingrad einen Eckpfeiler des traditionellen geschichtlichen Schemas, nämlich die Lehre von der Vorherrschaft der romanisch-germanischen Völker unter Ausschluss der Slawen, zum Einsturz gebracht hatte. Niemand könne, so meinte er, an der russischen Geschichte in der bisherigen Weise gleichgültig vorübergehen. Ähnliches hat sich nach dem Krieg wiederholt, als die afrikanischen und asiatischen Völker mit eigenem Gewicht sich in der Weltgeschichte zu Wort meldeten. Und seither sind die Diskussionen über die Haltbarkeit oder Unhaltbarkeit unseres bisherigen europazentrischen Geschichtsbildes nicht mehr zur Ruhe gekommen. Und ein weiterer Pfeiler der traditionellen Geschichtslehre ist im Zweiten Weltkrieg, wie es scheint, endgültig eingestürzt. Die Lehre vom europäischen Gleichgewicht. Wir glauben nicht mehr, wie Ranke, dass die europäische Staatenordnung ein gleichsam selbsttätig arbeitender Mechanismus ist, der sich nach gewaltsamen Störungen immer wieder präzise von selbst einpendelt. Zwar ist dieser Ausgleich in den großen europäischen Friedensschlüssen von Utrecht bis Versailles tatsächlich immer wieder erfolgt, aber wie wir erst heute deutlich sehen, auf Kosten der politischen Gesamtstabilität des Kontinents und um den Preis einer immer weiteren Aufsplitterung in kleinere und kleinste Nationalitäten. Und bei jeder politischen Krise mussten größere außereuropäische Bundesgenossen bemüht werden, um dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Während aber Europa den Weg der Teilung ging, setzte sich in der übrigen Welt eine immer schnellere Konzentrationsbewegung durch, bis schließlich nach dem Zweiten Weltkrieg zwei geschlossene Machtblöcke sich auf den Trümmern des nahezu atomisierten Kontinents gegenüberstanden. Dass auch der Begriff der Nation in diesen Umwertungsprozess hineingezogen worden ist und vorläufig als fester Richtpunkt des historischen Urteils ausfällt, versteht sich bei einem Blick auf die mächtigen übernationalen Ideologien der Gegenwart und auf die militärischen Größenmaße des Atomzeitalters von selbst. Es sind aber auch andere, weniger an der Oberfläche liegende geistige Wandlungen, die dem Historiker, der mit dem traditionellen Begriffsapparat umgeht, die Historie entgleiten lassen. Ich sprach bereits von der Fragwürdigkeit, in die heute der Entwicklungsbegriff geraten ist. Historia non facit saltus, die Geschichte macht keine Sprünge. Es gibt heute sehr viele Historiker, die genau das Gegenteil behaupten würden, die gerade in dem unberechenbaren Sprungcharakter der Geschichte, launenhaften Auf und Ab ihres Verlaufs, eigentümlich Geschichtliche sehen. Stellenweise ist man auch zu einer kreisförmigen, naturhaft geschlossenen Vorstellung des Geschichtsverlaufs zurückgekehrt. In jedem Falle aber scheint der Zentralbegriff der Entwicklung, ob man ihn nun mechanisch oder organisch verstehen will, in der Geschichtswissenschaft vorläufig nicht mehr verwendbar. Ähnlich steht es mit dem der ganzen neuzeitlichen Historie zugrunde liegenden Begriff des Politischen. Man fragt sich heute, ob man ihn noch in der verengten Form, wie Machiavelli ihn geprägt hat, verwenden darf, nämlich als eine Machttechnik, die jenseits von Gut und Böse steht, oder ob man nicht auf seine alte aristotelische Bedeutung zurückgreifen muss, wo der Bios Politikos das Besorgen der Lebensgeschäfte im weitesten Sinne meint und all das einschließt, was wir heute sozial und human nennen. In einer Zeit, in der es nicht mehr um Steigerung der Macht gehen kann, sondern möglicherweise um das einfache Überleben und in der andererseits das Hausbauen, die Sozialversicherung, die Daseinsfürsorge im weitesten Sinn nicht mehr nur eine private, sondern eine politische und staatliche Aufgabe ersten Ranges geworden ist, haben solche Überlegungen durchaus ihren Sinn. So vollzieht sich seit längerer Zeit ein ausgedehnter Abbau und Umbau des historischen Instrumentariums, ein Neudenken der Begriffe, das vieles an unserem überlieferten Geschichtsbild verändert und noch verändern wird. Dieser Prozess vollzieht sich keineswegs nur in der Richtung einer kritischen Auflösung und Zerstörung. So hat beispielsweise der Wegfall des modernen staatsrechtlichen Begriffsgerüstes die mittelalterlichen Staats- und Herrschaftsformen in einer Reinheit neu hervortreten lassen, die noch vor wenigen Jahrzehnten unerreichbar schien. Aber davon ist freilich, von Ausnahmen abgesehen, wenig in die Geschichtsbücher eingedrungen, die im Allgemeinen noch immer an den alten Schemata des Nationalstaats festhalten. Und in der neuzeitlichen Historie, die ja für den Schulunterricht besonders wichtig ist, überwiegt in der Tat die Kritik bis jetzt noch den Neubau. Solange das aber so ist, wirkt sich selbst die größte Verfeinerung und Schmeidigung des historischen Werkzeugs nur als ein Verlust an unmittelbarer Gegenwärtigkeit der Geschichte im öffentlichen Leben aus. Ja, die Zeitspanne wissenschaftlicher Spezialisierung und methodischer Besinnung, die einer neuen Synthese unvermeidlich vorangehen muss, lässt das historische Interesse noch auf einen tieferen Grad herabsinken. Dazu kommt, dass die moderne Geschichtswissenschaft nicht mehr von einer Fülle anderer Wissenschaften umgeben ist, in denen gleichfalls der historische Sinn lebt. Das auffälligste Zeugnis für die Abwesenheit der Geschichte auch in den Wissenschaften ist ja die fachliche Isolierung der Geschichtswissenschaft unter ihren Nachbardisziplinen. Der Göttinger Historiker Hermann Heimpel hat das wohl am schlagendsten formuliert, wenn er von einem Ausrinnen der Geschichte aus den Wissenschaften sprach. Wir beobachten dieses Ausrinnen in den verschiedensten Zweigen, in der Jurisprudenz, in der Philologie, aber auch in der Theologie und Philosophie. Hier ist ein Wandel vor sich gegangen, der in seinen Folgen noch kaum übersehen werden kann, der aber gleichfalls dahin wirkt, dass die Abwesenheit der Geschichte im allgemeinen Bewusstsein zunimmt. Auch hier also ein Sinken des historischen Interesses, wie wir es in anderen Bereichen gleichfalls beobachtet haben. Fassen wir zusammen. Die Geschichte lebt im allgemeinen Bewusstsein nur noch in verminderter Deutlichkeit, jedenfalls nicht mehr mit der Stärke, die sie im 19. Jahrhundert dem Saeculum Historicum gehabt hat. Eine weit verbreitete Geschichtsmüdigkeit ist eingetreten. Übersättigt von wirklicher Geschichte wenden sich viele von der Historie ab. Sie suchen sich mit planendem Griff im Heute zu sichern und verschließen ihr Gedächtnis vor der Vergangenheit. Gleichzeitig entfernt die technische Zivilisation uns mit jedem Tage mehr von den geschichtlichen Ursprüngen, aus denen wir und sie selbst hervorgegangen sind, sodass jeder Rückweg in die Geschichte erst in einem angestrengten, ja gewaltsamen Ausbruch gesucht und erschlossen werden muss. Möglicherweise begegnet aber der suchende Blick auch dann nicht der Geschichte, sondern nur verstreuten Tatsachen, die sich nicht zu einem Bilde ordnen, weil die Wissenschaft noch keine geklärte Anschauung von dem Zusammenhang der einzelnen Epochen und ihrem Stellenwert im Ganzen der Geschichte entwickelt hat. Dies also ist die Lage, meine Damen und Herren, der sich die junge Generation heute angesichts der Geschichte gegenüber sieht. wie soll sie sich verhalten? Wie findet sie selbst ihren geschichtlichen Ort in einer Umgebung, die von Geschichtsfremdheit, Geschichtsmüdigkeit gekennzeichnet ist? Das ist die Frage, die miteinander zu bedenken wir hier zusammengekommen sind. Ich möchte der Antwort oder den vielen möglichen Antworten nicht vorgreifen, möchte aber abschließend einige Verhaltensweisen skizzieren, die man angesichts dieser Lage heute vielfach und nicht nur unter der jungen Generation beobachten kann. Die erste und natürlichste Reaktion ist natürlich die, dass man die Geschichte ausblendet und sich von jeder Bemühung befreit hält, seinen eigenen Ort im gegenwärtigen Geschehen näher zu bestimmen. Die Vergangenheit fällt dann als Bestandteil des geistigen Kräftehaushalts aus. Phänomene wie Gedächtnis, Erinnerung, Reue, ja das Nachdenken überhaupt verkümmern und der intensiv gelebte Augenblick wird zum Asyl einer weder zurück- noch vorwärts schauenden Betriebsamkeit, die gleichsam mit dem Rücken zur Zeit im Heute lebt. Eine solche Haltung ist heute, wie wir wissen, sehr häufig. Sie tritt nicht nur in Deutschland auf, wo sie nach dem Vorangegangenen am ehesten begreiflich wäre, sondern auch in anderen Ländern, deren Geschichte keinen Kontinuitätsbruch erlitten hat. Vieles kommt ihr entgegen, vieles fordert sie geradezu, die isolierende Wirkung, die von der technischen Arbeitswelt ausgeht, die reißende Schnelligkeit, mit der sich die Gegenwart von der Vergangenheit entfernt, der Sachzwang von Institutionen, welche die Geschichtlichkeit sowohl in ihren positiven wie in ihren ressentimentalen Formen vernichten. Den Einzelnen wie auch den Völkern wird heute eine raschere Klärung ihrer Erfahrungen, ihre Erlebnisse, ein schnelleres Ich-Lösen von der Befangenheit im Gestern abverlangt. Alte Feindschaften müssen begraben, neue Allianzen geschmiedet, neue Pläne durchgeführt werden. Der schnelle Rhythmus der Entscheidung fordert die gesteuerte Erinnerung, den lenkbaren Geist und wo sich das menschliche Vermögen dem nicht fügt, wenden totalitäre Systeme ohne Hemmung alle Mittel der Propaganda, ja den Eingriff in die innerste Person des Menschen an. So ist es begreiflich, dass viele auf die gefährliche Fracht der Erinnerung und der Geschichtlichkeit von vornherein verzichten und es vorziehen, wendig, anpassbar und mobil auf der Oberfläche des Wellenkamms dahin zu treiben. Eine andere Reaktion wäre die, dass man zwar die Geschichte nicht verdrängt, sie aber mit rein passiven Sinnen aufnimmt, sodass sie in die Unverbindlichkeit eines ästhetischen Schauspiels zurücksinkt, dem ich mich nur hingeben kann, genießen, überwältigt oder verzweifelt, indem ich selbst aber aufgehört habe mitzuspielen. Wer wollte zweifeln, dass auch diese Haltung heute weit verbreitet ist, und zwar gerade in den gebildeten Schichten. Gerade hier stößt man nicht selten auf einen Pessimismus, der sich selbst ästhetisch genießt, auf eine nur mehr zur Unentschlossenheit entschlossene Passivität, auf ein müdes Nicht-mehr oder zu spät, das die Geschichte nur noch als herbstlichen Blätterfall, als farbenfrohen Untergang betrachten kann. Gelegentlich wird dann diese Flucht aus der Geschichte zu einer Flucht nach vorn, so etwa wenn gesagt wird, das Abendland sei eigentlich biologisch am Ende und es sei Zeit, dass auch die Christen sich auf den Weg nach anderen Zonen und anderen Lebensräumen machten. Auch hier kann gesagt werden, dass die Geschichte zwar Mutationen, aber keine absoluten Neuanfänge kennt, dass also die Art, in der das Christentum bisher gelebt wurde, nicht belanglos sein kann für die Art, in der es in Zukunft gelebt werden wird und dass es uns nicht zukommt, festzustellen, was geschichtlich am Ende angekommen, was ausgelebt hat. Völker sind heilbar. Dieser Satz Pius XI. Muss aus dem Blick des Christen jede biologistische Trübung fernhalten. Eine letzte aber und vielleicht die subtilste und geheimste Flucht aus der Geschichte wäre schließlich das, was ich die Flucht in die Universalgeschichte nennen möchte. Nicht in eine Weltgeschichte, die wohl unendlich schwierig, aber prinzipiell nicht unlösbar wäre, sondern in eine Art philosophischer oder theologischer Naturgeschichte des Menschen. Ich verkenne nicht, dass dabei gerade einige der bedeutendsten historischen Entwürfe der letzten Zeit, so die Historia Mundi von Fritz Kern, auf diesen Gedanken aufgebaut ist. Auch das seltsame und immer noch sich steigernde Interesse für die Frühgeschichte, die den Menschen nicht im Verband von Institutionen, sondern als Sammler, Jäger, Bauer unmittelbar im Angesicht der Natur zeigt, erklärt sich wohl daraus. Wiederum ist in diesem Zusammenhang an die möglichen Perspektiven des Atomzeitalters zu erinnern. Und auch die Frage nach der theologischen Deutung der sich anbahnenden Einheit der Welt drängt sich hier auf. Aber ich glaube doch sagen zu können, dass eine solche Zurückführung der Geschichte auf eine Darstellung typischer Schicksale der Gattung Mensch gerade jenen individuellen Reichtum vernichten müsste, der gewiss ebenso Gott gewollt und wohlgefällig in der Vielstimmigkeit der Zeiten und Völker liegt. Doch möchte ich hier beinahe alles offen lassen, weil auch die Geschichte uns in dieser Hinsicht noch alles offen lässt. Welches ist aber nun, so werden Sie fragen, die richtige, die gemäße Haltung zur Geschichte? Wie sollen wir uns einrichten, um vor der Aufgabe, die sie uns stellt, zu bestehen? Es dürfte deutlich geworden sein, dass es darauf keine in einem Satz oder in ein paar Sätzen fixierbare Antwort, kein Rezept gibt. Wie die abwesende Geschichte anwesend zu machen wäre, wie sie in unser tägliches Leben zurückgebracht werden könnte, das lehrt uns nicht eine Patentformel, sondern nur eigenes Nachdenken, Entscheiden und Handeln aus der jeweils eigenen persönlichen Situation. Schließen wir mit dem Gedanken, dass schon das Innewerden dieses seltsamen Faktums der Abwesenheit der Geschichte und die Frage nach der Bedeutung und den Gründen dazu beitragen kann, jene geschichtliche Haltung zu bestimmen, die wir suchen, und hoffen wir zugleich, dass unsere Unterhaltungen heute und morgen uns einige Bausteine zu einer Lösung an die Hand geben.
Hans Meyer wurde am 18. Juni 1931 in Freiburg im Breisgau geboren und legte 1951 am Berthold-Gymnasium sein Abitur ab. Es folgte das Studium der Geschichte, Germanistik, Romanistik und Philosophie in Freiburg, München und Paris. Zu seinen akademischen Lehrern zählten unter anderem renommierte Freiburger Professoren, deren Reden die Universitätsbibliothek Freiburg in ihrer Reihe Rede des Monats publiziert hat. Gerhard Baumann, Hugo Friedrich, Eugen Fink, Max Müller, Gerhard Ritter, Bernhard Welte, Gerd Tellenbach und Walter Rehm. Bereits während seines Studiums entfaltete Meyer zahlreiche Aktivitäten außerhalb der Universität. Als Organist in der Adelhauser Kirche, als Journalist mit Beiträgen für Rundfunk, Zeitungen und Zeitschriften. Nach seinem Staatsexamen für das höhere Lehramt am Gymnasium in den Fächern Geschichte, Deutsch und Französisch im Jahr 1956 folgte die Promotion bei Arnold Bergstresser, der nach seiner Remigration aus den USA 1954 in Freiburg den neuen Lehrstuhl für wissenschaftliche Politik übernommen hatte, mit der Dissertation »Revolution und Kirche« zur Frühgeschichte der christlichen Demokratie in Frankreich, die als Buch inzwischen in mehreren Auflagen erschienen ist. In den Jahren 1958-59, als Meyer seine Rede über die Abwesenheit der Geschichte im gegenwärtigen Bewusstsein hielt, übte er die Funktion eines Tutors im Studium Generale der Universität Freiburg aus. Als Assistent am Seminar für wissenschaftliche Politik der Universität Freiburg und Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft vollendete Meyer, ebenfalls bei Bergstresser, 1962 seine Habilitationsschrift »Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre Polizeiwissenschaft – Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Wissenschaft in Deutschland« und wurde in demselben Jahr als jüngster Professor der Universität München auf den Lehrstuhl für politische Wissenschaft an das Geschwister-Scholl-Institut berufen. Seine Tätigkeit als Vertreter Bayerns im Deutschen Bildungsrat zwischen 1966 und 1970 führte den Politologen Meyer schließlich in die praktische Bildungspolitik. Diese gestaltete und prägte er als bayerischer Staatsminister für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst von 1970 bis 1986 nachhaltig, indem er auch seine Erfahrungen und Visionen aus eigener Hochschultätigkeit einbrachte. In den Jahren 1970-71 und 1982 war er Präsident der Kultusministerkonferenz, von 1975 bis 1985 Präsident des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz sowie 1985 bis 1989 Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Von 1978 bis zu seinem Rücktritt 1987 gehörte er als Abgeordneter für den Wahlbezirk Günzburg dem Bayerischen Landtag an. Im Anschluss an seine politische Karriere kehrte Meyer in seine ursprüngliche wissenschaftliche Laufbahn zurück und hatte von 1988 bis 1999 den renommierten Guardini-Lehrstuhl für christliche Weltanschauung, Religions- und Kulturtheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München inne. 2004 wurde er zum ordentlichen Mitglied der philosophisch-historischen Klasse der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Meyers christlich-katholisches Engagement, für das auch seine frühe Rede aus dem Jahr 1959 an der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg zeugt, fand besondere Anerkennung, als er von 1976 bis 1988 das Amt des Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken innehatte. Für seine Leistungen im wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich erhielt Meyer zahlreiche Ehrungen, von denen hier nur die wichtigsten erwähnt werden können. Ehrendoktorate der Universitäten Tübingen, Bayreuth, Augsburg, Würzburg, Passau, Bamberg und Kiew, der Bayerische Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst, die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg, der Romano-Guardini-Preis der Katholischen Akademie in Bayern und der Bayerische Kulturpreis. Die zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen Meyers neben seiner Dissertation und Habilitation umspanne nicht nur die Geschichte, Politik und Theologie, sondern ebenfalls Themen der Musik, war Meyer doch stets als Kirchenmusiker aktiv und hat sich einen Namen durch Konzerte, Rundfunkaufnahmen, Schallplatten und CDs gemacht. Sein neuestes Buch ist soeben erschienen. Zu Beginn des Jahres 2011, kurz vor seinem 80. Geburtstag, blickt er in seinen Memoiren »Böse Jahre, gute Jahre« – ein Leben 1931 FF – auf sein so außerordentlich reiches wissenschaftliches, politisches, gesellschaftliches und religiöses Leben zurück, in dem er so vielfältig die Nachkriegsgeschichte mitgeprägt hat. Die Badische Zeitung stellte das neue Buch am Samstag, den 9. April 2011, unter dem Titel »Freiburger Schule. Der Politologe und frühere bayerische Kultusminister Hans Meyer hat seine Memoiren geschrieben. Hier Auszüge aus seiner Studienzeit vor.« Meyer formuliert Themen seines Lebens wie folgt. »In meinem Lebenslauf überschneiden sich mehrere Linien. Wissenschaft und Politik, Religion, Musik und Pädagogik. Dazu kommen viele Begegnungen mit Gelehrten, Politikern, Kirchenleuten, Künstlern, mit Studenten, Kindern, Lehrern, Eltern. Ob diese Perspektive, die alles andere ist als ein beliebiges Vielerlei, meine Erinnerungen auch für heutige Leser interessant machen kann? Ich hoffe es jedenfalls. Wir leben ja in einer Zeit, in der man täglich unendlich viele Informationen bekommt, in der aber oft schattenhaft und unklar bleibt, was sie für das eigene Lebensganze bedeuten. Für ein Leben, zu dem unabweislich Religion und Politik, Wissenschaft und Kunst gehören. Wie will man aber in der heutigen Zeit Wissenschaft und Politik betreiben, ohne einen unbefangenen Blick rundum, ohne die tägliche Einfühlung in das Denken anderer Menschen, ohne eine angemessene historische und soziale Perspektive? Aus dieser von Meyer nach mehr als einem halben Jahrhundert formulierten Erkenntnis heraus besitzt sein damaliger Vortrag »Die Abwesenheit der Geschichte im gegenwärtigen Bewusstsein«, den er, gerade selbst erst als frischgebackener Doktor der Studienzeit entwachsen, auf der Tagung des Jahres 1959 mit dem Thema »Die junge Generation vor der Geschichte« hielt, im Rückblick für sein eigenes Leben eine geradezu programmatische Bedeutung.